Der bisherige Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, war wegen einer Leihmutter-Affäre in die Kritik geraten.
Jetzt ist er nach der Kritik zurückgetreten.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder und Politiker treten tatsächlich noch zurück. Ja, tatsächlich. Hey, wer hätte das gedacht? Jens Spahn ist endlich zurückgetreten, aber nicht wegen den Maskendeals oder einer fragwürdigen Finanzierung seiner Millionenvilla in Dahlem. Nein, sondern wegen seinem Kind. Ja, du hörst richtig. Und jetzt haben wir eigentlich schon wieder eine ausgemachte Regierungskrise, denn die Merz-Regierung fällt anscheinend komplett auseinander. Schon seit Monaten liegt seine Partei, die Christliche Demokratische Union, in den Umfragen weit abgeschlagen hinter der stärksten Partei in Deutschland, momentan der AfD. Und die Beliebtheit des Kanzlers ist, ja, würde ich mal sagen, grottenschlecht. Er ist nach allen Erhebungen der unbeliebteste Bundeskanzler, den es je gegeben hat. Und in Sachsen-Anhalt droht der erste Verlust des Regierungssessels in Richtung AfD. Aber das wird auch versucht, ja natürlich zu verhindern, mit wahrscheinlich Kampagnen und weiteren Medienaufgebot durch den öffentlich-rechtlichen Sektor. Und jetzt der nächste Skandal, der es wirklich in sich hat. Der Fraktionschef der CDU-CSU im Bundestag, Jens Spahn, ist also zurückgetreten. Zerlegt sich die Merz-Regierung jetzt komplett? War der Rücktritt von Jens Spahn der Anfang vom Ende? Und natürlich hat Spahn vielleicht sogar strategisch klug gehandelt, weil er wusste, es geht erstmal Richtung Süden. Er nimmt sich aus dem Kreuzfeuer und kommt dann irgendwann gestärkt zurück. All das ist heute Thema in einem neuen, hochspannenden Video. Und damit herzlich willkommen zu einer informativen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bevor wir in Medias Res gehen, erstmal die Frage an dich. Findest du es gut, dass Jens Spahn zurückgetreten ist? Und denkst du, es war Strategie oder tatsächlich, weil er Opfer der Reaktion der Öffentlichkeit war? Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Es war ja eigentlich abzusehen, dass du als konservativer Politiker, der immer gegen eine Leihmutterschaft in Deutschland war, damit eher suboptimal auftrittst und vielleicht sogar ein Fettnäpfchen erwischt. Und siehe da, es hagelte Kritik von allen Seiten. Aus der Presse, den Leitmedien, von politischen Gegnern, aber auch aus den eigenen Reihen. Weil Jens Spahn ist alles andere als beliebt. Und hier eine kleine Anekdote. Ich habe ihn mal persönlich kennenlernen dürfen und ich muss sagen, er ist nicht der Sympathischste. Wir waren auf einer Podiumsdiskussion von dem Deutschen Immobilienverband und als es dann kritisch wurde, als ich auch kritische Fragen in seine Richtung gestellt habe, musste er dann ganz plötzlich gegen uns nach dem Motto, ich muss weg. Und dann bin ich ihm tatsächlich hinterhergerannt und er ist regelrecht geflohen in den Aufzug, um meinen unangenehmen Fragen zu entfliehen. Und macht er jetzt auch die Fliege, weil er wusste, ja, die nächste Wahl wird die CDU nicht gewinnen, damit kann man keinen Pott mehr gewinnen? Oder hat er sich wirklich verkalkuliert, hatte eine gewisse Hybris und dachte, er kommt mit allem durch, weil bei Maskendeal und bei allen anderen Sachen hat es ja auch geklappt. Ja, aber Leihmutterschaft, da hatte er bisher nun mal eine ganz andere Position vertreten und auch nach außen kommuniziert. 2015 sagte er nämlich, als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden. Und jetzt die berühmte 180-Grad-Wende und eine ganz bewusste Entscheidung für ein von einer fremden Frau ausgetragenes Kind, was eben in keinster Weise mit der Position seiner Partei und vor allem auch seiner eigenen Überzeugung vereinbar ist. Und das ist reinste Doppelmoral und pure Heuchelei. Aber generell passt es ja leider ins Gesamtbild, dass die Politik sich selber demaskiert und immer wieder ins eigene Knie schießt. Ich meine, das Vertrauen erodiert massivst an der breiten Front. Das ist ja auch der Paradigmenwechsel, in dem wir uns befinden. Man vertraut nicht mehr den Berufspolitikern, dem Geldsystem, der Presse, dem öffentlichen Narrativ und so weiter. Und ja, es wirkte so, als nach dem Motto Animal Farm, ne? Es gibt die einen Tiere und es gibt die anderen Tiere. Was scheren mich die Gesetze für den Pöbel? Ich mache mein eigenes Ding. Sollen sie doch Kuchen fressen, wenn es kein Brot mehr gibt? Und ja, ein Gesetz für die, ein anderes Gesetz für uns. Und wir hatten ja in den letzten Jahren erlebt, dass Politiker einfach alles ausgesessen haben. Egal welcher Skandal, Ursula von der Leyen zum Beispiel. Egal ob Berateraffäre, verschwundene Laptops oder gelöschte SMS. Egal was. Ich meine, hier wieder mal der Hinweis zur Chatkontrolle. Das Video findet ihr hier oben. Ne? Sie wollen alles über dich wissen, vor allem Ursula, ne? Aber selber, auf gar keinen Fall. Bitte mal hier, ein Gesetz für euch, ein anderes Gesetz für uns. Andreas Scheuer, 250 Millionen Schaden durch die Maut, die dann irgendwie voll nach hinten losging. Oder es gibt zu viele Skandale. Karl Lauterbach, der sicherste Impfstoff aller Zeiten. Nichts, gar nichts passiert, keine Konsequenzen. Man hat sich einfach daran gewöhnt, es einfach auszusitzen. Auch diese Drehtür zwischen Politik und Wirtschaft finde ich mehr als, fragwürdig und hat ein Geschmäckle, wenn dann Robert Habeck sich stark macht für die Wärmepumpe und für die erneuerbaren Energien und dann einfach auf einmal von Viessmann, einem der größten Profiteure der Wärmepumpen, man geht davon aus, dass Viessmann 12 Milliarden Euro verdient hat und siehe da, jetzt auf einmal sitzt er in Dänemark als Experte in einem Investorenausschuss. Also es ist wirklich hanebüchen und man gibt sich gar keine Mühe mehr, irgendwas zu verschleiern, sondern ja, man ist einfach de facto korrupt und lässt sich halt dann irgendwann dafür bezahlen, dass man irgendwas durchgeboxt hat durch die Lobbyisten und NGOs. Spahns Rücktritt war daher mal wieder was Erfrischendes, weil früher sind Leute schon zurückgetreten, nur weil sie teilweise schwul waren aus der Bundeswehr oder weil sie irgendwie einen Bleistift geklaut haben oder irgendeine Affäre hatten. Spahn schrieb diesen Brief hier. Mir ist in den letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt. Denn der Spagat zwischen meiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzender unserer Fraktion ist größer geworden, als ich es erwartet hatte. Also Jens Spahn ist alles andere als dumm. Hat er es nicht kommen sehen? Wurde er schlecht beraten? Oder hat er doch eine Art Hybris-Arroganz entwickelt? Beziehungsweise ist es doch strategisch geplant gewesen? Und nochmal bezüglich Arroganz und Hybris, hier ein schönes Beispiel aktuell von Karlatan, der einfach auf X ja die Wähler beschimpft hat, indem er gesagt hat, diejenigen, die das Land verlassen, auf die können wir verzichten. Auch das finde ich unglaublich unter aller Kanone, weil irgendwie wir sind der Souverän und die schlechte Politik dieser Politiker, die uns anlügen, die Fehlentscheidungen treffen, die das Land geschädigt haben, den Wohlstandsverlust mit verantworten zu haben, die sagen dann einfach, ja, wenn die gehen, dann brauchen wir den nicht. Hier mal eine kleine Grafik und zwar haben im letzten Jahr 288.000 Menschen das Land verlassen, haben praktisch mit ihren Füßen abgestimmt und das sind meistens junge Menschen, gut ausgebildete Menschen und vor allem auch oftmals Reiche oder Unternehmer und die kommen nicht wieder. Also dieser Braindrain, der stattfindet, dass die Intelligenten das Land verlassen, schädigt uns langfristig richtig gesehen, weil die zahlen nichts in die Rentenkasse ein, die bauen nichts hier auf, die schaffen keine Arbeitsplätze, die werden woanders produktiver werden und kehren dem Land den Rücken. Das ist ein unglaublicher Verlust. Das Land blutet aus de facto. Und die dann noch zu beschimpfen und zu sagen, ja, schert euch vom Hof, ist an Arroganz und Dekadenz kaum zu übertreffen. Und Karl Lauterbach ist ja einer derjenigen, die wirklich auch als Sinnbild für diese gescheiterte Politik dastehen. Gut. Karlatan hat dann diesen Post dann doch irgendwann gelöscht, weil er gemerkt hat, oh, da lag ich vielleicht doch ein bisschen drüber. Aber allein, dass man sowas abschickt, zeigt schon mal, in was für einer ja, bizarren Blase man tatsächlich lebt als Politiker. Und vielleicht dachte Spahn tatsächlich, so kurz vor der Sommerpause, kurz vor den Sommerferien, nach der WM, geht es irgendwie unter, wenn er da praktisch sein eigenes Familienglück proaktiv in der Bild-Zeitung inszeniert und er könnte dann die Kritik, die vielleicht kommen würde, einfach aussetzen. Ja, ganz neu wäre es auch nicht gewesen. Denken wir an den Virologen und Corona-Star Hendrik Streeck, der mittlerweile ja auch keine unbedeutende Rolle mehr in der CDU spielt, ist genau mit dieser Strategie tatsächlich durchgekommen. Er ist nur wenige Monate zuvor mit fast identischen Geschichte in die Öffentlichkeit gegangen. Sein Mann und er suchten das Babyglück ebenfalls und fanden schließlich die Lösung auch in den USA über eine Leihmutterschaft. Und Konsequenzen für ihn hat es nicht gegeben. Die jetzige Begründung für die Ungleichbehandlung von Spahn und Streeck aus dem Kanzleramt lautet, Streeck habe sich anders als Spahn eben keine Doppelmoral vorzuwerfen. Er sei eben nie mit Stellungnahmen dagegen aufgefallen und habe nie Gesetze oder Ämter verantwortet, in der die Leihmutterschaft Thema war. Anders aber Jens Spahn. Er hat sich nicht nur klar persönlich gegen diese Auslagerung des Kinderkriegens und die Verwendung der Frau als Brutkasten ausgesprochen. Nein, er hatte im Gesundheitsministerium auch konkret das Gesetz zum Verbot dieser Praktiken in Deutschland verteidigt und Änderungen abgelehnt. Nichtsdestotrotz, beide haben sich darüber hinweggesetzt, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist und gesagt, komm, dann mache ich es halt woanders. Das wäre so, wie wenn du sagst, hey, okay, Heroin ist in Deutschland verboten, aber in Afghanistan kriege ich es an jeder Ecke, also hole ich es mir da einfach. Also die Logik ist mir nicht ganz klar. Lass mich mal wissen, ob es dir einleuchtet. Das gleiche könnte man auch über Waffen sagen oder Polygamie. Man sieht mal wieder, man macht sich eben die Welt so, wie sie einem gefällt, wenn man so eine ja, Blase lebt und wenn man ein bisschen so diese Hybris entwickelt hat. Lasst uns kurz gemeinsam auf das Thema Leihmutterschaft schauen und schreib mal in die Kommentare, was du über dieses Thema denkst. Für mich gibt es zwei zentrale Probleme. Erstens den Schutz des Kindes und den Schutz der Frau, also der Mutter. Schon während der Schwangerschaft entsteht nämlich eine enge körperliche und emotionale Verbindung zwischen der austragenden Mutter und dem Kind. Jede Mutter kann dies bestätigen und auch wahrscheinlich jeder Vater. Und die vertraglich vereinbarte Trennung direkt nach der Geburt ist meiner Ansicht nach kein neutraler Vorgang. Denn die beiden Seelen haben sich auf jeden Fall sozusagen verschlungen und da ist eine Bindung, die ist auch nicht kappbar. Es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie ein Produkt machst und dann einfach weggibst. Und gleichzeitig wird Elternschaft in genetische, biologische und soziale Rollen aufgeteilt. Das kann später schwierige Fragen nach Herkunft und Identität aufwerfen. Und ich finde auch die Bindung zwischen Mutter und Kind, vor allem in den ersten wahrscheinlich 3, 4, 5 Jahren, extrem wichtig fürs Urvertrauen, für die Selbstständigkeit, für die ja emotionale Bildung und so weiter. Und dass das dann so knallhart gekappt wird, ich weiß nicht, ob das für den Lebensweg das beste Fundament ist. Und das stärkste Argument gegen Leihmutterschaft ist für mich die Gefahr der Ausbeutung. Frauen sind für mich keine Brutkästen auf Knopfdruck und eine Schwangerschaft ist keine gewöhnliche Dienstleistung. Sie sind tiefgreifender, körperlicher, physischer, seelischer Prozess. Besonders problematisch wird es, wenn Frauen vor allem aus finanzieller Not heraus ihren Körper verkaufen, um ein Kind auszutragen. Und der Wunsch nach einem eigenen Kind ist verständlich, egal ob bei schwulen Paaren, heterosexuellen oder lesbischen Paaren. Aber Freiheit bedeutet nicht, dass alles erlaubt sein muss, nur weil es medizinisch möglich ist. Leihmutterschaft ist für mich deshalb keine moderne Form der Familiengründung, sondern eine Kommerzialisierung von Schwangerschaft und menschlichem Leben. Gut, aber kommen wir zurück zu Spahn. Wer jetzt Angst hat, dass Jens Spahn vielleicht, ja, vor dem finanziellen Ruin steht, den kann ich beruhigen, denn er wird ziemlich weich fallen, weil er hat zwar seinen Fraktionsvorsitz abgegeben, aber natürlich nicht sein Bundestagsmandat. Das heißt, er wird weiterhin richtig gutes Geld verdienen. Nämlich 12.330 Euro plus die steuerfreie Pauschale von 5.467 Euro. Ja, holla die Waldfee. Und nicht vergessen, Jens Spahn ist bereits seit über 20 Jahren, nämlich genauer gesagt seit 2002, Bundestagsabgeordneter. Genau aus dem Grund bin ich ja für eine Amtszeitbeschränkung. Die sollten nach maximal 2 Legislaturperioden wieder zurück in die Wirtschaft gehen und wirklich arbeiten. Und wenn man auch rücktritt, sollte man eigentlich sofort auch vom Bundestagsmandat Abstand nehmen und die Pensionen sollten auch mal in Frage gestellt werden. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, während der Corona-Krise hat Jens Spahn damals als Gesundheitsminister die Nobelvilla im Wert von damals 4,125 Millionen Euro gekauft. Ob er sich wohl auch zum gehobenen Mittelstand zählt, wie unser Bundeskanzler?
Also ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland zählen und nicht zu dieser kleinen, sehr vermögenden, sehr wohlhabenden Oberschicht dazu gehöre ich.
Apropos, falls du kein Vertrauen mehr in Politiker wie Jens Spahn oder Lars Klingbeil hast, dann musst du dir die Frage stellen, ob Deutschland noch der richtige Ort für dein Kapital ist. Und genau dafür haben wir die Sicherungsstrategie in Liechtenstein zusammen mit unserem Partner Estepli gebaut. Du bekommst ein eigenes Depot in Liechtenstein mit physisch hinterlegtem Gold und Schweizer Franken, was du jederzeit in Liechtenstein abrufen kannst. Die Sicherungsstrategie beginnt ab 100.000 Euro oder Franken. Falls du Interesse hast, über ein aktiv gemanagtes Portfolio mit Aktien, Gold und Bitcoin zum Preis eines ETFs, dann schau gerne mal vorbei. Den Link findest du unter diesem Video. Und falls du Fragen hast, steht das Team von Estepli aus Liechtenstein jederzeit tatsächlich zur Verfügung und kein KI-Roboter, sondern wirkliche Menschen. Seit der März-Regierung ist es ein Tohuwabohu. Zuerst wurden viele Versprechen einkassiert, dann wurde man ja tatsächlich auch angelogen und jetzt sehen wir eine Umbildung des Kabinetts. An Spahns Stelle soll Thomas Frey, der ehemalige Kanzleramtschef von Friedrich Merz, treten. Und Carsten Linnemann kann sich endlich über einen Ministerposten freuen. Er war bisher Generalsekretär der CDU und er soll jetzt eben Gesundheitsminister werden und damit das Amt von Nina Wagen übernehmen. Aber kurzer Ausflug zu Nina Wagens Gesundheitsreform. Weil, seien wir doch mal ehrlich, dieser Teil des groß angekündigten Reformpakets bedeutet nichts anderes als massive Leistungskürzungen auf der einen Seite für immer höhere Beitragszahlungen auf der anderen Seite. Das ist wie auch bei dem Paket von Klingbeil. Ja, die wenigsten haben mehr Tasche, maximal 9 Euro, ja, wie hier in diesem Chart zu sehen, und die meisten zahlen drauf. Also Reformen bedeuten in der Zwischenzeit nur noch mehr zahlen, noch mehr abgeben und weniger Gegenleistung bekommen. Gute Nacht um 8. Fakt ist auch, bei der Gesundheitsreform, der Eigenanteil für Medikamente oder Behandlung steigt massiv an. Und diverse Leistungen, zum Beispiel in der Homöopathie, werden komplett gestrichen oder eingeschränkt. All das, damit die Beiträge nicht steigen müssen oder angeblich sogar sinken können. Und natürlich völliger Humbug. Wer genau in die Reform schaut, sieht das genaue Gegenteil, nämlich die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung. Ab 2028 sollen Ehepartner, die bisher kostenlos in der Familienversicherung ohne weitere Beitragszahlung ganz normal alle Leistungen in Anspruch nehmen konnten, auch Beiträge zahlen müssen. Und wenn du jetzt denkst, das trifft bestimmt nicht viele, so viele Zahlungen kommen da ja gar nicht zustande, dann würde dich diese Zahl hier wahrscheinlich schockieren. Fast 16 Millionen Menschen sind in Deutschland beitragsfrei mitversichert. Das sind 20% der deutschen Bevölkerung. Und darunter fallen zwar auch noch Kinder, die weitgehend beitragsfrei bleiben, aber trotzdem sieht man hier wieder sehr gut, dass Erhöhungen natürlich nie direkt und offensichtlich erfolgen, sondern immer durch die Hintertür. Und das ist perfide. Fakt ist, wir müssen immer mehr abgeben, immer mehr zahlen bei immer weniger Gegenleistung. Aber das ist nicht das Einzige. Gleichzeitig wird für das Jahr 27 die Grenze, bis zu der Beiträge auf das Einkommen fällig werden, um zusätzlich rund 300 Euro im Monat angehoben. Heißt, Bei Besserverdienten, Angestellten mit höherem Einkommen und deren Arbeitgebern wird mehr Leistung, mehr Verdienst mal wieder bestraft. Also das Leistungsgedanke wird komplett bestraft. Man zahlt praktisch künftig höhere monatliche Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung, wenn sie über die bisherige Obergrenze für den höchsten Satz hinaus verdienen. Also Leistung lohnt sich nicht mehr. Aber nicht nur die Gutverdiener werden mit der Reform bestraft, auch die kleinen Leute, die Minijobber, Schüler und Studenten, die sich mit ein wenig Arbeit etwas dazu verdienen wollen, um vielleicht in Urlaub zu fliegen oder irgendwas zu machen oder sich zu leisten. Gleichzeitig werden auch mittelständische Unternehmen jetzt praktisch belastet, da für beide Seiten ebenfalls keine oder deutlich weniger Sozialabgaben fällig waren in der Vergangenheit bisher. Aber auch das wird sich jetzt leider nun ändern. Denn die Gesundheitsreform sieht einen deutlichen Anstieg der gezahlten Krankenversicherungsbeiträge durch den Arbeitgeber vor. Aber das ist nur die harmloseste Änderung, die bei diesem Thema im Raum steht. Die Deutsche Rentenkommission fordert de facto nämlich die vollständige Abschaffung von Minijobs. Sie sollen also wie reguläre, für beide Seiten sozialversicherungspflichtige Arbeit behandelt werden. Arbeitnehmer müssen dann also die vollen Abgaben zahlen. Und damit wird der ursprüngliche Sinn des Minijobs völlig untergraben. Arbeit würde dadurch extrem verteuert werden, was sich in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens sofort bemerkbar machen würde. Und zwar egal, ob beim Einkaufen, im Einzelhandel, beim Friseur oder im Restaurant, wenn der Schnitzel dann irgendwann nicht mehr 24, sondern 30 Euro kostet. Macht's ja jetzt schon fast. Und die höheren Kosten müssen ja irgendwo wieder reingeholt werden. Und in aller Regel kommt eben der Verbraucher dafür wieder auf. Egal, wo du eine Kostenerhöhung siehst, der Unternehmer, der Dienstleister, der das nicht weitergibt an den Endkunden, der geht irgendwann über die Wupper. Das heißt, im Endeffekt zahlen es immer wir. Und deswegen muss man leider sagen, dass diese groß angekündigten Reformen von der Merz-Regierung, egal ob von Nina Wagen oder von Lars Klingbeil, immer eigentlich nur eins bedeuten, nämlich mehr Abgaben, mehr Verteuerung, mehr Steuern, Tabaksteuer, Plastiksteuer, Zuckersteuer, Kryptosteuer und ja, wird dann verkauft als ja Entlastung und Gerechtigkeit. Ganz wichtiges Schlagwort, vor allem der linken Sozialisten, Gerechtigkeit. Und jetzt werden auch andere nach oben gespült in dieser Negativauslese, zum Beispiel Gestalten wie Philipp Amthor, der ab sofort das Ministerium für die Bund-Länder-Zusammenarbeit verantwortet, oder Carsten Linnemann, der nun alles besser machen soll. Das mag ich mal stark bezweifeln.
Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun? Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst und mir geht's gut. Ich fühle mich pudelwohl.
Die Rochade, die Rotation im Zuge der Causa Spahn wirkt vielmehr wie ein verzweifelter Versuch, mit neuen Persönlichkeiten, neuen Gesichtern auch nur ein wenig ja, des massiv verlorenen Vertrauens wieder zurückzugewinnen. Was auch ein Zeichen dafür ist, dass die Regierung auseinanderfällt, ist, dass Merz, sein Kandidat für den neuen Verkehrsminister, ein CDU-Mitglied, einfach um 4 Uhr nachts absagt. Warum macht er das? Ich meine, als Minister hast du eigentlich den Zenit erreicht, du bekommst mehr Geld, mehr Verantwortung, mehr Macht und so weiter, kannst vielleicht sogar irgendwann mal Kanzler werden. Aber da sagt der CDU-Politiker, nee, lieber Friedrich, mach mal alleine. Also nicht mal mehr die eigenen Reihen stehen hier in der Merz-Regierung. So lese ich das auf jeden Fall. Von dem ganzen Trubel um Jens Spahn-Kind hat der betroffene CDU-Landesverband in Sachsen-Anhalt aber sicherlich nicht profitiert, davon kann ich mal ausgehen. Wir haben die Wahlen in Sachsen-Anhalt am 6. September, wo tatsächlich ein kleines Erdbeben stattfinden kann. Die CDU ist aktuell bei den Umfragen bei 5%. Sollte sie rausfallen, dann wäre Ulrich Siegmund, der auch schon hier im Kanal war, gerne mal hier oben schauen. Oder war es hier? Nee, es war hier. Der würde dann eine absolute Mehrheit haben. Aktuell steht die AfD in Sachsen-Anhalt bei 41%. Und er sagt ja ganz klar, er will zum Beispiel aus dem Medienstaatsvertrag sofort rausgehen. Und ich bin ja im Übrigen sowieso der Meinung, dass der Rundfunkbeitrag endlich abgeschafft werden muss. Ja, die sollen sich auch dem öffentlichen Wettbewerb hingeben und dann kann ich frei entscheiden, will ich wie Netflix irgendwie ein Abo abschließen bei ARD und ZDF, aber ich will keine 9 Milliarden Euro mehr denen in den Rachen stopfen. Wenn du es auch so siehst, dann jetzt ein Like da lassen, das Video kräftig teilen und wenn du noch kein Abo da hast, würde ich mich freuen, wenn du hier den Abo-Button drückst. Warum? Weil 50% meiner Zuschauer gar kein Abo haben. Aber damit hilfst du mir, damit werde ich sichtbarer, damit erreichen wir bald auch die 1 Million Abonnenten, um noch mehr Menschen zu erreichen, weil wir sind im Gegensatz zu ARD und ZDF eben nicht ja zwangsfinanziert, sondern wir machen hier wahren Diskurs, wir versuchen die beste Qualität abzuliefern und kein ja, Fake News zu verbreiten wie andere. Und deswegen sage ich jetzt schon tausend Dank für deine Unterstützung. Das ist nur ein Klick für dich, aber für uns viel, viel mehr und Vertrauen, das wir dann auch schätzen. Insgesamt sind die CDU-Ortsverbände sowieso vor allem damit aufgefallen, mit der Bundes-CDU immer mehr auf Abstand zu gehen. Und das kann man leider absolut nachvollziehen. Dass Merz nicht einmal mehr in den eigenen Reihen ja die Verbände hinter sich geschlossen halten kann, ist ja wirklich die Bankrotterklärung. Immer häufiger wirkt er wie ein dauerbeleidigter Vorsitzender ohne klare Führung, der seine Partei Schritt für Schritt in die Bedeutungslosigkeit steuert. Generell muss man sowieso sagen, wann hat die Politik eigentlich angefangen, Politik gegen die Bevölkerung zu machen und nicht für die Bevölkerung? Aber wie er momentan auch schon zart beseitigt ist, zeigt auch das Sommerinterview im ZDF.
Und die kommen in ihrer Berichterstattung kaum vor. Nein, sie zeigen immer nur diejenigen, die Kritik an mir äußern. Sie zeigen selten diejenigen, die mal sagen, es ist genauso. Das war mit den kleinen Paschas schon vor vielen Jahren so. Sie zeigen immer diejenigen, die es kritisieren. Ist ihr gutes Recht, das zu tun?
Mann, hat er keinen Rhetoriktrainer bekommen oder irgendwie einen Schauspielunterricht? Ich meine, das sind ja ihm die Gesichtszüge komplett entgleist. Er war völlig unsouverän, aber schon selber. Also an seinen schlechten Umfragewerten ist nicht er schuld, weil er flunkert, sondern nur die negative Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also mehr Staatspropaganda bitte. Seine großen bahnbrechenden Erfolge würden nicht thematisiert werden, nur über das Negative würde berichtet werden. Also ganz ehrlich, das staatstreue und regierungsnahe ZDF würde doch nur zu gerne liebevoller und positiver über den Kanzler reden. Wobei, falsche Partei CDU, die ist nicht links genug, die ist nur so ein bisschen links. Lieber über die Linken reden und über die Grünen und über die SPD, weil die mögen sie mehr in den Redaktionen von ZDF und ARD. Aber Fakt ist, bei der miserablen Leistungsbilanz der Merz-Regierung schafft es eben nicht mal mehr der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das Ganze als irgendwie eine Erfolgsstory umzuframen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik war die Distanz zwischen Berlin, der Politik, der Regierung und der Bevölkerung uns größer als aktuell. Es hat begonnen natürlich mit Euro-Krise und dann irgendwie Griechenland-Krise und dann kam irgendwie die Energiewende, dann kam die Flüchtlingskrise, der Ukraine-Krieg, Corona, Impfungen, Maßnahmen etc. pp. Und es ist immer weitergegangen. Das Misstrauen gegenüber den Berufspolitikern wird immer größer und parallel natürlich immer mehr übergriffiger Staat, Chatkontrolle, man will alles wissen, Kriminalisierung des Bürgers, Bargeldbeschränkung, was gibt's noch alles, Digital Service Act der EU, keine Rücktritte mehr. Also ich kenne niemanden mehr, der irgendwie einen Politiker mit Charakter nennen kann oder sagt, hey, den finde ich klasse. Selbst die internationale Presse schreibt über den Niedergang Deutschlands. Wir sehen es in den Zahlen. Insolvenzen auf 21-Jahreshoch. Hunderttausende Arbeitsplätze werden abgeschafft. Die deutschen Industrieikonen sind am Wanken und überall mehr Leute, die das Land verlassen. Deindustrialisierung auf breiter Front. Und derjenige, der es vor ein paar Jahren gesagt und angemahnt hat, wurde als Crash-Prophet diffamiert. Und das Chaos im Kabinett Merz wird immer größer. Wir sehen eigentlich die Auflösung der Regierung in Zeitlupe. Der Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef hat offenbar eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst. Über Nina Wagen und Carsten Linnemann habe ich ja bereits gesprochen. Doch jetzt hat es auch den Verkehrsminister erwischt. Und was sich dort abgespielt hat, ist selbst für Berliner Verhältnisse bemerkenswert, aber auch perfide und bezeichnend. Patrick Schnieder soll als Verkehrsminister durch Steffen Bilger aus dem Schwäbischen, aus Ludwigsburg, ersetzt werden. Am Sonntagnachmittag veröffentlichte Schnieder eine Erklärung. Darin kündigte er an, Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier selbst um seine Entlassung zu bitten. Doch jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bereits am Freitagmorgen hatte Schnieder Bundestagsabgeordneten per SMS mitgeteilt, dass Merz ihm am Donnerstag seine Entlassung angekündigt habe. Der Ersatz für Schnieder, der Nachfolger, also Fritz Günzler, soll am Vorabend sogar schon zugesagt haben. Dann machte er jedoch plötzlich um 4 Uhr nachts einen Rückzieher per SMS. Offenbar kam ihm Zweifel auf, ob er für das Amt überhaupt fachlich geeignet sei, beziehungsweise ob es mit dieser Regierung gut enden wird. Das muss man sich mal vorstellen. Der Bundeskanzler kündigt einem Verkehrsminister die Entlassung an. Der vorgesehene Nachfolger sagt kurzfristig ab und daraufhin darf der bisherige Minister zunächst doch noch im Amt bleiben. Und wenig später tritt er sogar freiwillig zurück und kommt der Entlassung praktisch zuvor. Ich würde sagen, perfektes Chaos. Das ist weder eine geordnete Regierungsumbildung noch ein Zeichen von Souveränität. Das ist politisches Improvisationstheater mit viel, viel Chaos. Und während sich die Lage in Deutschland jeden Tag weiter zuspitzt mit Pleiten, Pech und Pannen, beschäftigt sich die Bundesregierung vor allem mit sich selbst. Ja, und natürlich die Sommerpause, die ist ja auch wichtig, ne? Und neuer Verkehrsminister wird jetzt, wie erwähnt, schon Steffen Bilger werden. Bilger war bereits parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium und gehörte damals zu den Befürwortern der gescheiterten CSU-PKW-Maut. Eine Maut, die dem deutschen Steuerzahler am Ende teuer zu stehen kam mit hunderten Millionen Euro. Apropos, Scheuer muss bis heute nicht haften. Aber es war das Sinnbild für die politische Inkompetenz. Und dass ausgerechnet einer ihrer damaligen Verteidiger nun das Verkehrsministerium übernehmen soll, sagt viel über den Zustand dieser Regierung aus.
Wir jedenfalls sind überzeugt, Das Vorhaben ist vereinbar mit EU-Recht. Das hat ja auch die Prüfung durch die beteiligten Bundesministerien ergeben. Und als Deutscher Bundestag beginnen wir nun mit der parlamentarischen Beratung der Gesetzentwürfe. Und ich freue mich auf viele weitere muntere Debatten rund um die PKW-Maut. Vielen Dank.
Und während sich in Berlin das Ministerkarussell immer schneller dreht, ereignet sich nur wenige Kilometer entfernt eine absolute Katastrophe. Beim Berliner Christopher Street Day fährt ein islamistischer Täter mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge und greift anschließend weitere Menschen mit einer Stichwaffe, in Klammer Machete, an. Eine Frau stirbt, 29 weitere werden verletzt. Einige von ihnen sogar schwer. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht von einem islamistischen Terroranschlag. Der mutmaßliche Täter Abdul Balut und seine Vorgeschichte werfen Fragen auf. Abdul Balut soll mehrfach versucht haben, sich im Ausland dem sogenannten IS, dem Islamischen Staat, anzuschließen. Im Juli 25 wurde er im Libanon festgenommen. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er erneut verhaftet und später wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten verurteilt. Doch die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft hielt das Urteil offenbar selbst für zu milde und legte dagegen Rechtsmittel ein. Und genau hier müssen wir uns jetzt die entscheidende Frage stellen. Wie kann ein polizeibekannter, bekennender Islamist, der versucht haben soll, sich dem IS anzuschließen, der im Ausland festgenommen wurde und in Deutschland wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verurteilt war, wieder auf freien Fuß kommen? Böse Zungen behaupten, hätte er bei seiner Steuererklärung 2, 3 Quittungen vergessen, wäre er 15 Jahre hinter Gitter gekommen. Spaß beiseite, wie kann es sein, dass ein solcher Mann anschließend mutmaßlich einen Terroranschlag mitten in der deutschen Hauptstadt begeht? Natürlich müssen die Ermittlungen den genauen Ablauf und mögliche Versäumnisse erst vollständig klären. Aber schon jetzt steht fest, dieser Fall wirft auf nahezu jeder Ebene schwerwiegende Fragen auf. Sowohl an die Justiz als auch an die Sicherheitsbehörden. Und letztlich auch an die Politik. Während sich die Regierung mit Personalrouschaden und internen Machtkämpfen beschäftigt, versagt der Staat offenbar bei seinen wichtigsten Aufgaben. Dem Schutz seiner eigenen Bürger. Man kann lange um den heißen Brei herumreden oder man nennt es einfach beim Namen Staatsversagen. Und wir müssen auch natürlich die Ursachen ansprechen. Und die Ursachen für dieses Staatsversagen ist natürlich die fatale Migrationspolitik von Angela Merkel. Und man muss es einfach mal beim Namen auch hier nennen, nämlich 2015 war ein historischer Fehler. Weder zahlen sie unsere Rente, noch haben sie das Land tatsächlich bunter und fröhlicher gemacht. Ganz im Gegenteil. Viele, die aus Angst vor Gewalt und Tod und Krieg geflohen sind, verbreiten genau das hier im Land. Gewalt und Tod und Angst. Und wir müssen endlich einen Schlussstrich ziehen. Wir müssen endlich klare Kante zeigen. Und wir haben es dann auch gleich gesehen, es gab dann natürlich gleich einen Brennpunkt. Wo war der Brennpunkt für das Mordopfer von Trier, für Marius Dick, der mit 22 Jahren auf offener Straße am helllichten Tag erstochen wurde, ebenfalls von einem Islamisten? Wo waren da die ohrenbetäubenden Mitleidsbekundungen und die Trauerminen und die Betroffenheits-SMS? Und wenn die Frau Katrin Göring-Ehrhardt sagt, dieses Land wird bunter und das ist auch gut so, muss ich sagen, ich sehe es skeptisch. Wir müssen uns auch fragen, wie sieht's aus mit dem Marsch durch die Institutionen? Welche NGOs unterstützen was? Und wo sitzen die schon in Machtpositionen? Wir sehen einfach, sie hassen unsere Toleranz und unsere Freiheit. Und mit sie meine ich natürlich Extremisten jeglicher Couleur. Und dass man die Menschen ins Land gelassen hat, die unsere Freiheit hassen und verachten und auf uns spucken und sie dafür noch alimentieren, das kann man keinem Bürger mehr vermitteln, der hier ehrlich arbeitet, Steuern bezahlt und in Ruhe und in Frieden leben möchte. Was ist deine Meinung dazu? Lass es mich natürlich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und wir müssen die Sachen endlich beim Namen nennen. Es bringt nichts aus politischer Korrektheit, irgendwas zu verschönern oder wegzuargumentieren oder einfach nur ignorant wie die Affen nichts sehen, nichts hören und nichts sagen, da zu sitzen. Dahingehend sollten wir schleunigst wichtige Sachen umsetzen. Zum Beispiel qualifizierte Immigration. Also es sollten Leute hier reinkommen, die wir auch tatsächlich brauchen. Nicht durch den Pull-Faktor, durch Gelder, durch Fördertöpfe, durch Bürgergeld, durch Asylhilfen die Leute hier anlocken. Dann natürlich, wenn jemand hier abgelehnt wird, muss er sofort ausreisen. Wenn jemand gewalttätig wird, muss er sofort ausreisen. Wenn du jemanden zu Hause einlädst und er sich daneben benimmt, dann sagst du auch nicht, okay, wir warten noch ein paar Wochen. Nein, du schmeißt ihn sofort raus. Dann natürlich Familiennachzug sofort beenden. Wenn wir diese Migrationskrise wieder kontrollierbar machen wollen, dann müssen jetzt tatsächlich nicht irgendwie 12 Einzelabschiebflüge stattfinden mit 5 Personen, sondern da muss ja wirklich was passieren. Ansonsten wird der Unmut in der Bevölkerung immer größer. Aber die Gewalttätigkeit nimmt ja auch zu. Wir sehen ja die Kriminalstatistiken. Ein Großteil der Delinquenten kommt nun mal aus diesem Milieu. Man kann es nicht mehr von der Hand weisen. Prozentual natürlich, weil es ein kleinerer Teil der Gesamtbevölkerung sind, ein viel größerer Teil aus diesem Bereich. Und das kann man nicht mehr leugnen, Leute. Ja, jeden Tag eine Messerstecherei, jeden Tag irgendwie ein Mord, jeden Tag irgendwie eine Blutsfete. Auf offener Straße wird geballert, wird mit Macheten gefuchtelt. Leute, das klingt nach Mittelalter für mich. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich, ganz ehrlich, ich will das nicht. Und ich will auch nicht mit Angst rausgehen auf die Straße oder Angst haben um meine Kinder im öffentlichen Nahverkehr, dass sie vor die Bahn geschubst werden oder abgestochen werden. Und es hat auch nichts mit Rechts zu tun oder Rassismus, ganz im Gegenteil. Ja. Also es gibt nun mal überall gute Menschen und schlechte Menschen. Wir haben halt nicht die Besten überall reingeholt. Und wie gesagt, ich möchte auch hier nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt viele, die sich hier integrieren, aber wer sich nicht integriert, der muss de facto einfach gehen. Sorry. Es passt einfach kulturell sonst nicht zusammen. Aber Fakt ist, Deutschland befindet sich seit Jahren im Sinkflug. Wir haben eine politische Fehlentscheidung nach der anderen getroffen. Und nicht erst seit Merz oder Scholz. Nein, es hat schon mit Merkel angefangen. Und Fakt ist, wir müssen endlich die Sachen beim Namen nennen. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwie um den heißen Brei zu reden. Dafür sehen wir einfach den Niedergang zu stark. Dass hier was irgendwas schiefgelaufen ist mit der inneren Sicherheit. Jeden Tag Messerstechereien und irgendwelche Gewalttaten war früher nicht so. Und deswegen irgendwie diskreditiert zu werden als irgendwie rechts, geht auch nicht mehr. Die Nazi-Keule hat sich aufgebraucht. Wir müssen den Fakten in die Augen schauen. Wir müssen es benennen, wenn was falsch läuft. Ansonsten können wir auch keine Besserung, keine Lösung herbeiführen. Erst wenn du die Gefahr kennst, kannst du auch Lösungen präsentieren. Sei Teil der Lösung. Hilf mir, dieses Video zu teilen. Hilf mir, sichtbarer zu werden und den Diskurs wieder zu bekommen. Aus dem Grund machen wir jetzt auch bald Streitgespräche. Also, wir wollen hier die unterschiedlichsten Leute einladen. Wen hast du als Idee, wen wir hier einladen könnten? Wer sollte mit wem diskutieren und Lösungen finden? Und dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik sinkt, ist natürlich auch am Fall Jens Spahn deutlich zu erkennen. Politik lebt von Glaubwürdigkeit. Umso lustiger, dass das gerade Friedrich Merz gesagt hat. Ich meine, wir alle wissen, dass er vor der Wahl was anderes gesagt und gemacht hat als nach der Wahl und dass man tatsächlich sagen muss, er hat viele Versprechen einkassiert und sogar vielleicht die Wahrheit ein bisschen gedehnt. Alles andere darf man nicht sagen, weil sonst bekommt man gleich Post von einem Amtsgericht. Und Fakt ist auch, wer öffentlich gegen Leihmutterschaft argumentiert, privat aber selbst diesen Weg wählt, verliert das Vertrauen der Menschen. Und dieses Muster erleben wir auch in der Realpolitik. Nina Wagen spricht von sinkenden Beiträgen, während die Belastungen steigen und Leistungen gekürzt werden. Das eine sagen, das andere tun. Und genau das ist seit Jahren das zentrale Problem der deutschen Politik. Daran krankt unser politisches System. Deswegen sehen wir ja, dass an linken und rechten Rändern immer mehr Parteien stärker werden. Deswegen sehen wir ein Erodieren in die Institutionen, in die Behörden, in die Politik. Und es ist auch nicht mehr zu stoppen, glaube ich. Es ist das Fourth Turning. Ich habe es in diesem Buch hier genau beschrieben. Das ist ein Zyklus, der immer und immer wieder kommt. Und es zeigt, dass wir am Ende des Zyklus sind. Spahns Rücktritt ist deshalb mehr als eine private Angelegenheit oder der nächste Personalwechsel im Berliner Politikbetrieb. Wer anderen moralisch, rechtliche oder finanzielle Grenzen setzt, darf sie für das eigene Lebensmodell nicht einfach außer Kraft setzen. Sein Rücktritt war daher unvermeidlich und richtig, aber ob das ausreicht, weiß ich nicht. Und vielleicht wollte er sogar, dass er zurücktreten muss als Fraktionschef, weil er wusste, was in Sachsen-Anhalt droht. Weil er wusste, dass die Neuwahlen, die meiner Ansicht nach kommen werden, für die CDU erstmal nicht so gut ausgehen. Und somit kann er sich neu positionieren und vielleicht als der große Star dann irgendwann wieder auftreten, weil der Mann ist erst 46 und er ist sehr ambitioniert und auch machtorientiert. So kann er jetzt die nächsten Jahre sich um sein Kind kümmern und dann irgendwann mit Lösungen auftreten und sagen, so, Brandmauer passé oder ich gehe jetzt einen neuen Weg, ich werde jetzt der neue Fraktionschef oder vielleicht sogar Kanzlerkandidat der CDU und dann endlich seinen Traum zu erfüllen. Was denkst du darüber? Ist Jens Spahn ausgerutscht auf seiner Doppelmoral oder war es doch Kalkül? Und wenn dann auch noch solche undemokratischen Sachen passieren, wie mit der Chatkontrolle oder noch krasser oder auch krass, dass ein AfD-Politiker sich als Landrat wählen lassen möchte und 5 Hansel in einem Kaffeekränzchen sagen, nö, der darf sich nicht aufstellen lassen, dass das komplett kontraproduktiv ist, dass sie es manchmal checken, dass die dann sagen, wir sind die wahre Demokratie und das sind die bösen Leute, Leute, Leute. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Regierung in den Umfragen massiv verliert, dass keiner Friedrich Merz traut und ja, man einfach andere Parteien wählt. Auch die hektischen Umbesetzungen im Kabinett wirken weniger wie ein glaubwürdiger Neuanfang als der Versuch, mit neuen Gesichtern vom alten Versagen abzulenken. Die Causa Spahn ist damit nur das jüngste Symptom einer Regierung, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und die ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat, keine klare Richtung hat und ja, das Volk de facto angelogen hat. Es ist eine Dauerkrise. Wann fängt sie wieder an, Politik für die Menschen zu machen, statt gegen die Menschen? Alle werden irgendwie kriminalisiert. Alle werden irgendwie, sollen überwacht werden. Alle sind böse. Alle werden über einen Kamm geschert. Früher war das irgendwie ein partnerschaftliches Verhalten. Ich meine, wir sind der Souverän. Eigentlich sind wir oben und dann kommen die Berufspolitiker, die wir ins Amt gewählt haben. Aber irgendwie hat sich das Machtverhältnis komplett umgestülpt. Und irgendwie hat man das Gefühl, man ist nur noch irgendwie ja Melkkuh und wird kriminalisiert und ist der Bösewicht. Wenn CDU und Bundesregierung nicht endlich wieder das tut, was sie den Bürgern versprochen hat, könnte aus der Regierungskrise schon bald eine Krise fürs ganze Land werden. Und das Land ist schon in der kompletten Krise. Ich meine, absurd eigentlich, dass man sich erstmal 8 Wochen in die Sommerpause verabschiedet, obwohl das Land in der größten strukturellen Krise seit 1949 steckt. Wir sind im 7. Jahr der Stagnation und Rezession. Die großen Konzerne bauen wirklich massenweise jeden Monat 15.000 Arbeitsplätze ab. Die Unternehmen investieren nicht mehr in Deutschland, sondern nur noch woanders. Leute verlassen das Land, Insolvenzquoten auf Allzeithoch und trotzdem geht man 8 Wochen in bezahlten Urlaub. What the fuck? Wenn das meine Mitarbeiter machen würden in der Krise, würde ich sagen, ciao. Aber denkt immer daran, Deutschland besteht nicht nur aus Menschen wie Jens Spahn oder Karl Lauterbach, sondern vor allem aus vielen großartigen Menschen wie dir. Und wir sind die Veränderung. Wir halten den ganzen Laden zusammen und wir werden immer mehr. Das Raunen in den Medien ist nur ein Verstärker einer Minderheitenmeinung. Die meisten Menschen da draußen sind normal im Kopf. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Die wollen wenig Staat und viel Freiheit. Und die sind ehrlich. Das sind nicht alles Steuerbetrüger und Kriminelle und Bösewichte und haben irgendwas Böses im Sinne. Nein, nein, nein. Die wollen ihren Garten pflegen, die wollen ein Eigenheim haben, die wollen Urlaub fliegen, die wollen Kinder bekommen, die möchten den Kindern eine gute Ausbildung angedeihen lassen und so weiter und so fort. Die glauben auch nur an 2 Geschlechter, wollen nicht gendern und wollen nicht irgendwie jeden Tag begutachtet oder bewertet oder ja betreut werden. Und wenn wir was verändern wollen, friedlich, dann können wir es nur gemeinsam schaffen. Der Druck muss von unten kommen. Wir sind die Veränderung. Ich glaube, Deutschland hat eine großartige Zukunft. Aber es wird leider noch schlimmer, bevor es besser wird. Und gemeinsam können wir Germany wieder great again machen. Und nur mit einem starken Deutschland gibt es auch ein starkes Europa. Also, make Europe and Germany great again. Mega! Und ich glaube nach wie vor, dass wir eine Verantwortung haben für Deutschland, für Europa und dass wir hier aus einem gewissen Grund geboren worden sind. Das hat alles einen Sinn. Und ich glaube immer noch, dass Deutschland und Europa der großartigste Kontinent überhaupt ist. Was ist deine Meinung? Lass mich mal wissen. In diesem Sinne, bleib positiv, bleib tapfer und denk immer daran, wegen Menschen wie dir und wegen Europa und Deutschland ist und wird die Welt da draußen besser, als wir immer denken. Herzlichst, euer Marc.